Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Ihr hört jetzt meine Stimme und normalerweise hört ihr jetzt auch die von meinem kongenialen Partner Lars Blanke. Der ist aber mal wieder im Urlaub, lässt sich schön auf Balkonien die Sonne auf dem Bauch scheinen. Aber keine Sorge, ich habe ja perfekten Ersatz und zwar an meiner Seite Patrick Möschel. Moin.
Moin und danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, jetzt auch mal hier mit einem Spieler oder Verantwortlichen des VfB sprechen zu dürfen. Normalerweise ist das Lars' Aufgabe. Heute bin ich mal dran. Und ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren Gesprächspartner als dich wünschen können. Du hast schon viel erlebt in deiner Karriere. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen drüber sprechen, wo du angefangen hast und wie du dann natürlich auch zum VfB gekommen bist. Aber ganz nach Tradition natürlich zuallererst eine kleine Schnellfragerunde. Ich fange einfach mal direkt an. Lieber eine WhatsApp schreiben oder telefonieren?
WhatsApp.
Warum?
Ich weiß nicht, ich bin da eher so ein bisschen, ich kann mich besser bei Notizen ausdrücken, als wenn ich jetzt direkt anrufe. Also So bin ich eher ein WhatsApp-Typ.
Ja. Interessant, ja. Meine bessere Hälfte, die hasst zum Beispiel auch telefonieren, die schreibt auch lieber WhatsApp, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil ich denke mir immer, lieber schnell anrufen, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann ist das schneller geklärt, weil man natürlich auch nicht weiß, wie schnell liest die andere Person das. Aber kennst du das auch, dass man wird angerufen, dann ruft man direkt zurück und dann geht die Person nicht dran?
Ach Gott, ja, einer meiner besten Freunde ist genau
so ein ganz typisches Phänomen. Ja. Kommen wir zur ersten sportlichen Frage. Du bist ja Rechtsverteidiger, deswegen frage ich dich, Cafu oder Philipp Lahm?
Boah, Cafu.
Ja?
Ja.
Doch. Mehr, weil
Kindheitserinnerungen an Cafu und alles drum und dran, da bin ich eher der Cafu-Typ. Also Philipp Lahm, Hut ab vor seiner Karriere, aber bei diesen zwei bin ich Cafu-Typ.
Wobei ich ja sagen muss, dass vielleicht wissen von euch da draußen das viele gar nicht, so lange bist du noch gar kein Rechtsverteidiger. Du bist ja eigentlich eher, also wirklich erst beim VfB als Rechtsverteidiger gestartet und hast vorher meistens auf den offensiven Außenbahnen gespielt. Wie kam das dazu? Also wurdest du auch als Rechtsverteidiger zum VfB geholt? Also hat Fossi zu dir gesagt, also Ex-VfB-Coach, wie ihr natürlich alle wisst, dich sehe ich als Rechtsverteidiger oder wie ist das abgelaufen damals?
Nee, ich wurde tatsächlich als Außenspieler, als Flügelspieler geholt, rechte, linke Seite, das, was ich eigentlich so meine ganze Fußballkarriere gespielt habe. Es kam dann einfach dazu, dass wir keinen Rechtsverteidiger hatten. Damals war es Dennis Engel, der war leider Gottes verletzt. Und dann mussten wir improvisieren und ja, Dario hat damals mich auf die rechte Verteidigungsposition gesetzt und fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl da hinten.
Ja, seitdem nicht mehr wegzudenken da hinten rechts. Also auf jeden Fall eine Bank. Die nächste Frage. Wein oder Bier?
Ach, ich bin der Weintyp. Ich liebe so die Atmosphäre. Ich bin auch so, ich liebe Italien, diesen Flair. Und mit einem guten Gläschen Wein lässt es sich einfach viel, viel besser genießen.
Da kann man ja schon fast nachhaken, lieber ein roter oder ein weißer?
Kommt immer darauf an. Also zu einem guten Steak esse ich natürlich, trinke ich gerne einen Rotwein. Aber so, wenn ich jetzt tagsüber irgendwo im Urlaub bin, sehr, sehr gern Weißwein.
Ja, da hört ihr es auf jeden Fall ein Kenner seines Fachs, wie ich höre. Toni Polster oder David Alaba? Ist eine schwierige Frage, weil der eine ja noch eigentlich spielt und jetzt lange verletzt war. Aber was würdest du sagen, wer ist die größere Legende Österreichs?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute und schwierige Frage. Aber bis dato, was David Alaba alles erreicht hat, Hut ab. Aber Toni Polster ist definitiv für mich und was man auch in Österreich so weiß, eine größere Legende derzeit noch.
Ja, also ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn Alaba vielleicht irgendwann mal auch aufgehört hat, dann sieht die Konversation, glaube ich, ein bisschen anders aus, ne?
Da bin ich mir
also
sicher.
Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Toni Kroos und anderen Spielern. Also ich glaube, wenn man auf Deutschland schaut, vielleicht lange Zeit Lothar Matthäus oder einen Matthias Sammer. Aber jetzt, wo Kroos aufgehört hat, ist, glaube ich, allen klar geworden, dass das vielleicht der beste deutsche Fußballer aller Zeiten ist. Wer weiß, vielleicht ist es in Österreich auch so. Polster, wie ihr vielleicht da draußen wisst oder auch nicht wisst, ich glaube, Rekord-Torschütze der Nationalmannschaft mit, gut, die Zahl habe ich jetzt leider nicht parat, shame on me, normalerweise weiß ich sowas. Aber gut, Wenn du eine Superkraft hättest, lieber unsichtbar machen oder fliegen können?
Boah, ich denke, ich würde mich eher für Fliegen entscheiden. Da könnte ich von heute auf morgen in eines meiner Lieblingsländer wie Spanien oder Italien fliegen und ja, mich dort an den Strand setzen und, wie vorher schon angesprochen, ein Gläschen ja, Wein trinken.
Auf jeden Fall, hört sich gut an. Jetzt vielleicht eine eher knifflige Frage. Lieber Abstiegskampf in der dritten Liga oder um den Aufstieg in der Regionalliga mitspielen? Ah, so vom Feeling her.
Da bin ich definitiv dritte Liga. Also man sieht ja auch, so wie wir jetzt letztes Jahr in der dritten Liga waren, die Stadien, die Atmosphäre, alles drum und dran. Also da bin ich ganz, ganz klar dritte Liga, Abstiegskampf.
Ja, natürlich. Ich spiele auch noch ein bisschen höher, ne? Als Regionalliga. Oh, gut, verstehe ich. Es gibt ja auch Leute, also ich kann da vielleicht aus Erfahrung sprechen, auch wenn der HSV in den letzten Jahren den Aufstieg nie geschafft hat, war es irgendwie ganz nett, viele Spiele zu gewinnen. Ne? Das ist immer so ein Geben und Nehmen natürlich. Strandurlaub oder Städtetrip?
Strandurlaub.
Na, haben wir ja eben schon gehört, ne? Schöner Wein am Strand. Ja, was gibt's Besseres? Xabi Alonso oder Carlo Ancelotti?
Xabi Alonso. Der prägt diese Zeit mittlerweile, natürlich Ancelotti, welche Titel der schon gewonnen hat, welche Ausstrahlung der hat, immer wieder, wenn er bei einem Verein ist, jetzt auch wieder bei Real Madrid, sieht man einfach seine Arbeit, wie er Spieler weiterentwickelt, auch junge Spieler, Hut ab, aber Xabi Alonso definitiv zurzeit, ja.
Na gut, keine Frage, ne? Ich glaube, hat niemand so richtig erwartet, dass das auf einmal so durch die Decke geht, aber ich meine, wenn man eine ganze Saison ohne Niederlage in der Liga bleibt, ne, dann spricht das auf jeden Fall für sich. Ski oder Snowboard? Oder ist das jetzt zu großes Klischee und Schubladendenken, dass ich einen Österreicher frage, ob er Ski oder Snowboard fährt?
Nee, du bist bei mir genau richtig. Ich komme aus den Bergen. Ich war und bin Skifahrer. Durch die fußballerische Karriere fahre ich gar kein Ski mehr, weil das Verletzungsrisiko einfach zu hoch ist. Und ich denke mir, danach kann ich auch lange genug noch Skifahren. Und ich bin aufgewachsen auf Skiern, ja.
Ja, gut. Wie die meisten wahrscheinlich dann bei dir in der Heimat. Wo genau, ich meine, du hast deine Karriere bei SV Ried gestartet, aber wo genau kommst du aus Österreich her?
Das ist in der Nähe von einem großen Skigebiet Saalbach-Hinterglemm. Also bei mir heißt es kleine Städtchen Saalfelden am Steinenmeer. Ja. Aber für alle, die was bisschen im Skibusiness drinnen sind, Saalbach-Hinterglemm ist so die Anlaufstation und da wohne ich 15 Minuten weg.
Ja gut, dann ergibt sich das ja von selbst, ne? Dann als letzte Frage, wie immer, das haben wir natürlich auch schon deine Jungs gefragt, die zuletzt mal bei uns im Podcast waren, jetzt keine Entweder-Oder-Frage, sondern welche berühmte oder vielleicht auch nicht berühmte Person, die noch lebt oder vielleicht schon verstorben ist, würdest du gerne mal treffen und dich mit ihr austauschen?
Boah, ich glaube, das ist jetzt auch, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen sagen würden, aber Cristiano Ronaldo definitiv. Man unterscheidet immer oder man sagt immer, Cristiano Ronaldo oder Messi, wer ist besser? Ich bin da so der Typ, keiner ist besser in irgendetwas. Die zwei sind unfassbar, haben unsere Zeit bis jetzt geprägt. Der eine macht das besser, der andere macht das besser. Aber bei Ronaldo ist es halt einfach so, Ronaldo ist ein Arbeiter. Messi hat die fußballerische Qualität in die Wiege gelegt bekommen, Ronaldo natürlich auch, klar. Aber Ronaldo hat sich sehr, sehr viel erarbeitet. Und dadurch, dass ich auch ein sehr, sehr großer Arbeiter bin, mir das damals auch früher schon immer angeeignet habe, mehr gemacht habe als andere, länger am Fußballplatz, länger im Kraftraum und, würde mich schon sehr, sehr interessieren, was Ronaldo alles gemacht hat, was er jetzt noch macht. Mit 39 Jahren spielt er noch immer bei einer Europameisterschaft, ist fit und deswegen würde es mich schon sehr, sehr interessieren, was der alles zusätzlich noch neben dem Fußballplatz macht.
Ja, ich glaube, tatsächlich hat bisher auch noch keiner Cristiano Ronaldo genannt. Ich glaube, die meisten haben irgendwie Michael Jordan mal genannt oder so, aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, mal mit Ronaldo sprechen zu wollen. Damit hast du den ersten Part oder vielleicht auch den schwierigsten bei uns überstanden. Dann wollen wir mal so ein bisschen auf deinen Karriereweg schauen. Ich meine, du bist jetzt 31, du hast schon relativ viel erlebt, würde ich sagen, wenn man so auf deine Vita blickt. Gestartet bist du beim SV Ried, ich würde sagen, in der Tabelle in Österreich so ein Club nach Mittelfeldmaß, würde ich behaupten. Kannst du mich gerne korrigieren?
Ja, es ist so, SV Ried ist schon ein Traditionsverein. Da bin ich aber erst mit 14 Jahren hingekommen. Ich war ja davor bei mir in Saalfelden. In der Nähe habe ich dort gespielt. Aber es ist eigentlich schon ein Traditionsverein, der in der Bundesliga in Österreich spielen müsste. Spielen ja derzeit vielleicht weiß das der eine oder andere in der zweiten Liga in Österreich, aber an sich von der Infrastruktur her, von der Fangemeinschaft, von der ganzen Stadt, müsste die SV Ried eigentlich schon in der Bundesliga spielen, ja.
Wie sehr verfolgst du jetzt auch nach all den Jahren, ich meine, du bist ja schon sehr lange jetzt mittlerweile in Deutschland, wie sehr verfolgst du noch deinen ersten Club, bei dem du Profiluft geschnuppert hast?
Ach, regelmäßig, dadurch, dass jetzt Olli Steurer, der was ja vorletzte Saison, noch bei uns gespielt hat, verfolge ich es natürlich umso intensiver, ja. Tausche mich mit ihm ab und dann auch noch aus. Ja, die SV Ried ist, kann man so sagen, mein Herzensverein. Ich bin mit 14 Jahren dorthin gekommen, war 10 Jahre dann dort, bin alle Jugendabteilungen durchgemacht, zweite Mannschaft bis zu den Profis, habe dann dort auch 4 Jahre in der Bundesliga spielen dürfen. Und deswegen verfolgt man so einen Verein natürlich immer.
Ganz interessant. Ich habe gesehen, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass du unter einem gewissen Oliver Glasner gespielt hast. War das damals abzusehen, dass er auch diesen Weg hinlegt? Also dass man vielleicht gedacht hat, boah, als Trainer ist der schon sehr, sehr gut? Oder hat man sich da gar nicht so großartig den Kopf drum gemacht?
Dadurch, dass er bei Red Bull Salzburg eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen hat, wusste man schon, dass er taktisch, fußballerisch sehr, sehr gut sein wird. Natürlich hat man es nicht von Tag 1 gesehen, aber über die Wochen hinweg, wie er sein Prinzip mit Pressing, Gegenpressing und aufgebaut hat, was jetzt, wo man noch älter ist und mehr gesehen und mehr erfahren hat, unfassbar. Also der hat genauen Plan, was er von Tag 1 bis Tag 300 durchzieht, damit die Mannschaft so funktioniert, wie man auch immer wieder sieht, wo er Trainer ist, wirklich auf dem Platz steht, eine Einheit ist und genau das umsetzt, was er halt will und seine Spielphilosophie durchzieht. Und für mich war, nach 6 Monaten dachte ich mir, boah, das ist ein unfassbarer Trainer, also der wird wahrscheinlich nicht lange bei uns bleiben.
Ja gut, hat sich dann auch relativ schnell so bestätigt über Frankfurt und Wolfsburg ist er jetzt sogar in der Premier League gelandet bei Crystal Palace. Wie würdest du ihn so als Typ beschreiben? Also ist er eher ein spielernaher Trainer oder vielleicht eher dieses berühmte Wort Laptop-Trainer?
Überhaupt gar nicht. Das ist ja noch viel, viel krasser bei ihm. Er ist ein überragender Trainer und vor allem auch ein sehr, sehr guter Mensch. Das heißt, er redet mit den Spielern, er sieht, wenn Spieler persönliche Probleme haben im Umfeld mit der Familie und sowas, nimmt sich die Spieler auf die Seite und sagt auch mal zu denen, ey, was ist los? Du kannst mit mir über alles reden und geht auch auf deine Probleme ein. Er sagt auch, wenn es morgen nicht geht, bleib einen Tag zu Hause, verbring den Tag mit der Familie und komm dann wieder gestärkt zurück. Auch in Phasen, wo wir zum Beispiel ganz am Anfang nicht performt haben, hat er auch mal gesagt, okay Jungs, 2 Tage frei, kommt runter, genießt die Zeit mit der Familie und kommt gestärkt zurück und dann greifen wir wieder an. Und deswegen sage ich, nicht nur fußballerisch gesehen, sondern auch menschlich ein überragender Mensch.
Ja, sehr interessant. Also ich finde das als so Außenstehender immer sehr interessant, solche Dinge zu erfahren, weil man das ja normalerweise immer nur so von außen mitbekommt und dann ja auch nicht immer alles im Detail. Dann hast du dich irgendwann dazu entschieden, deine Heimat zu verlassen. Deinen ersten Schritt nach Deutschland gewagt, sogar direkt in die zweite Bundesliga, zu Dynamo Dresden. Was hat damals den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, du wagst jetzt diesen Schritt? Ich glaube, mit 24 hast du den Schritt dann gewagt ins Ausland, wenn man es denn so nennen möchte. Was hat damals den Ausschlag gegeben?
Es war schon eigentlich immer so, dass ich nicht zwangsläufig in Österreich bleiben möchte. Natürlich ist es meine Heimat, du hast deine Freunde, deine Familie um dich, aber Fußball wird zum Beispiel jetzt nicht so gelebt in Österreich wie in Deutschland. Das kannst du nicht vergleichen. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Wenn du jetzt Rapid Wien siehst, natürlich Sturm Graz sowieso auch. Aber in Fußball in Deutschland ist einfach ja ganz, ganz schwer zu beschreiben. Die Leute leben es. Die Leute haben einfach das wie eine Religion. Wie eine Religion würde ich es beschreiben. Und das habe ich halt in Dresden erleben dürfen.
Beste Beispiel.
Definitiv. Es gab natürlich dann auch schon noch eine andere Anfragen von Wiener Club zum Beispiel oder auch von einem russischen Club erster Liga. Aber es war ja dann schon so, dass sich Dresden sehr, sehr, sehr viel um mich bemüht hat, mich zum Beispiel eingeflogen hat, mir mal alles gezeigt hat, mit dem Trainer gesprochen habe und. Ich habe mir natürlich dann Videos auch angeguckt von Dresden, von dieser Fankulisse, von dieser Stadt und dann habe ich direkt gesagt, das ist das, was ich möchte und ich will zur SG Dynamo Dresden wechseln.
Was hast du für Erinnerungen an die damalige Zeit? Du warst ja immerhin 3 Jahre da oder 2,5 Jahre da.
Ja, also vorwiegend positiv natürlich. Diese Fankultur, diese Fangemeinschaft, diese Stadt, die was wirklich für diesen Verein lebt. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer in Worte zu sagen, zu begreifen und zu verstehen, was in so einer Stadt, was bei so einem Verein abgeht. Eines Tages hatten wir ein Treff mit den Hooligans vom Dresden. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Einschnitt. Die haben uns an diesem Tag mal erzählt, was Dresden, was Dynamo Dresden für die Stadt, für die Menschen wirklich bedeutet. Und das war schon so ein bisschen so ein Wow-Effekt, weil man geht zu einem Verein, klar, man will sein Geld verdienen, man will spielen. Aber man muss auch ein bisschen so die ganzen Sachen im Hintergrund sehen. Viele Menschen zum Beispiel, die geben weniger Geld in der Woche aus für Essen, für Kleidung, für Ausflüge, damit sie dann am Wochenende oder vielleicht sogar nur einmal im Monat ins Stadion gehen können und uns Fußball spielen zu sehen. Und das war so ein Wow-Effekt, so ein Aufwacheffekt, wo ich ja gesagt habe, boah, diese Stadt, dieser Verein ist echt unfassbar und für die ist es wie eine Religion. Das haben die uns damals auch genauso gesagt. Das heißt, jeder Spieler, der was hier spielt, muss zu 100% für den Verein Gas geben, ansonsten bist du bei den Fans unten durch.
Ja, hört sich sehr sympathisch an, wenn man das so hört, auf jeden Fall. Und so wie ich dann auch nochmal bei meiner Recherche nachgelesen habe, hast du auch mal gesagt, dass der Platz, dass der Verein bei dir immer einen Platz im Herzen haben wird. Unter anderem, glaube ich, kannst mich gern korrigieren, verbindet dich eine gute Freundschaft mit Niklas Kreuzer, der damals mit dir ja auf einer Seite gespielt hat. Gibt's immer noch Kontakt oder?
Natürlich, also wir sind nach wie vor beste Freunde. Wir hören uns regelmäßig, jeden zweiten, dritten Tag natürlich. Als ich damals nach Dresden gekommen bin, hat mich eher aufgenommen wie ein Bruder. Also das hört sich jetzt blöd an, weil heutzutage sagt jeder Bruder, Bruder, Bruder. Und das ist für mich Schwachsinn. Aber er war es wirklich. Er hat mir alles gezeigt von Tag 1. Er hat mich überall mitgenommen, hat mich allen Leuten vorgestellt. Und ich war eigentlich von Tag 1 direkt im Verein und im Umfeld war ich integriert und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Wir hatten sehr, sehr schöne Zeiten zusammen, schöne Urlaube zusammen und sind nach wie vor beste Freunde.
Ja, was Besseres kann man sich ja eigentlich fast nicht wünschen, gerade bei seiner ersten Station im Ausland dann einen besten Freund zu finden. Gab es dann eigentlich in der Drittligasaison, als ihr auf den Halleschen FC getroffen seid, habt ihr ja leider, muss man ja sagen, 0-1 verloren. Das entscheidende Tor hat eben Niklas Kreuzer geschossen. Musstest du dir danach was anhören oder?
Nee, gar nicht. Also das ist gar nicht so ein Typ, der was jetzt irgendwie Nadelstiche oder sowas setzt. Überhaupt nicht. Also ich habe ihm natürlich dann gratuliert zu seinem Tor. Ich glaube, der hatte kurz davor Geburtstag gehabt. Irgendwie so war das. Und darüber haben wir eigentlich nicht viel gesprochen. Er hat gesagt, ich hoffe natürlich, dass ihr den Klassenerhalt genauso wie wir schaffen werdet, damit wir uns nächstes Jahr dann wieder sehen. Aber ansonsten gab es da jetzt nicht irgendwie witzige Kommentare oder sowas.
Und rein sportlich, deine Zeit in Dresden war, müssen wir leider auch mal ganz kurz drüber sprechen, natürlich auch geprägt von Verletzungen. Du hast dir die Sehne gerissen. Wie würdest du sportlich deine Zeit bei Dresden einordnen? Woran hat es gelegen, dass du vielleicht am Ende, ich meine, du hast immerhin, muss man ja sagen, fast 40 Zweitligaspiele für Dresden gemacht. Aber der ganz große Durchbruch ist dir ja am Ende nicht gelungen. Woran würdest du sagen, hat das gelegen?
Also als ich damals nach Dresden gekommen bin, lief es die ersten Wochen, die ersten zwei, drei Monate überragend. Ich wurde Spieler der Saison, sage ich schon, des Monats von den Fans gewählt, war immer von Anfang an dabei, habe auch echt sehr, sehr gute Spiele gemacht. Woran es gelegen hat, also ich sage mal, ich würde nie dem Trainer irgendwie die Schuld geben. Es war schon eher erstmal meine eigene Schuld. Ich habe die Leistung nicht gebracht, ab und an vielleicht auch persönliche Gründe von mir aus, wo ich jetzt mich nicht so professionell verhalten habe, wie ich mich als Zweitligaspieler von Dresden verhalten hätte müssen, ist definitiv auch Fakt, das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Ja, dann war ich eine halbe Saison, hat er mich gar nicht mehr spielen lassen, das war damals Uwe Neuhaus. Dann ging es wieder so ein bisschen bergauf, Sommervorbereitung super, dann gab es leider einen kleinen Vorfall. Ja, insgesamt muss ich halt sagen, ich habe meine Leistung, die ich dort bringen hätte müssen, nicht gebracht. Das hört sich jetzt hart an und jeder sagt so, naja, warum geht das selber so hart mit sich ins Gericht? Aber ich bin sehr, sehr ehrlicher, offener, aber auch optimistischer Typ und sage halt, dass ich damals meine Leistung nicht gebracht habe, wie ich sie hätte bringen müssen, so wie in Österreich zum Beispiel.
Ja, also gehe ich voll mit. Also verstehe ich, dass du das auch so sagst und finde ich auch super, dass du so ehrlich bist. Aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass die Umstände natürlich auch ja nicht die besten waren. Ich glaube, 4 Trainer in der Zeit, in der du da warst, hattet ihr oder hattest du. Dann, wie gesagt, kam noch die Verletzung dazu, die du dir zugezogen hast. Also das sind natürlich auch jetzt keine optimalen Voraussetzungen. Aber trotzdem finde ich schön, wie ehrlich du das gesagt hast. Wie geht es der Sehne jetzt mittlerweile? Ist wieder alles in Ordnung? Ich meine, wenn man sich mal deine Verletzungshistorie anschaut, ich glaube, jetzt die letzte Saison war mal wieder eine komplett verletzungsfreie. Hat man das als Spieler auch im Kopf und freut sich drüber oder ist das, nimmt man das gar nicht so wahr?
Natürlich erstmal zum ersten Thema, die ist Gott sei Dank 1, 2, 3 wieder heile, da passt alles. Es gab ja dann nochmal auf der anderen Seite hier in Oldenburg,
ja. Leider Gottes. Direkt genau zum Start leider damals, ne?
Genau die gleiche Verletzung, da ist wieder alles tipptopp. Ich wurde super behandelt in München bei meinem Arzt, auch die Nachversorgung hier in Oldenburg mit meinem Reha-Training in der Pfalz war überragend und deswegen ist da alles wieder gut und ich hatte schon sehr, sehr viele Verletzungen, leider Gottes. Natürlich hat das auch meine Zeit in Dresden geprägt. Man hatte weniger Spiele, man musste erst wieder mal auf das Level kommen, wo man eigentlich war, aber man denkt schon daran, hält es diesmal, passt diesmal alles und letzte Saison war ich Gott sei Dank sehr, sehr viel im Einsatz, habe fast alle Spiele machen dürfen können, weil es körperlich einfach gepasst hat. Je mehr man spielt und je mehr Spiele man wirklich in der Saison macht, desto robuster wird der Körper einfach wieder. Und das hatte ich halt damals nicht. Natürlich kommt dann auch noch eigenständige Prävention von Verletzungen dazu und was ich halt jetzt mit dem Alter noch mehr gemerkt habe, dass ich es mehr brauche, weil ich halt nicht mehr 21, 22 bin und das haben früher mir die Elternspieler gesagt, worüber ich dann schmunzeln musste, aber es ist definitiv so.
Jetzt weiß man, dass es wahr ist.
Richtig, und deswegen schaue ich schon sehr, sehr auf meinen Körper und ich denke mal, das beste Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, ist ja, dass ich letzte Saison sehr, 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 sehr viele Spiele machen konnte. Und deswegen weiß ich, dass ich jetzt auf diesem Weg bin, wo ich mich um meinen Körper wirklich kümmere, darauf schaue, damit ich auch diese Saison wieder ja eigentlich fast alle Spiele machen darf.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Nach deiner Zeit in Dresden gab es dann ein halbes Jahr in Magdeburg und über Magdeburg bist du dann nochmal eine kurze Rückkehr zu Ried, bist du dann am Ende in Oldenburg aufgeschlagen. Wie kam es am Ende dazu? Also nimm uns mal mit, wie kam da der Kontakt zustande und wie lief das alles ab mit dem VfB?
Der Kontakt damals zustande kam über einen Berater. Ich war dann ein halbes Jahr vereinslos und natürlich war das sehr, sehr eine schwierige Zeit für mich, weil man halt nicht wusste, wie geht's weiter. Es ist ja dein Beruf, du verdienst ja damit deinen Unterhalt. Und einen Kontakt hatte ich damals über einen anderen Spieler, der was damals auch bei Dresden gespielt hat, mit dem ich aber nicht zusammengespielt habe. Es war Eilers. Und der hatte ein Berater für mich, wo er gesagt hat, ey, hör dir den mal an, der hat so in Deutschland paar gute Kontakte und das ist ein cooler Typ, vielleicht telefonierst du mal mit dem und dann sehen wir ja weiter. Und mit dem hatte ich schon ein Jahr davor mal telefoniert, war immer in Kontakt mit dem und der hat mir dann geschrieben, ja, wie sieht's denn aus, du bist noch immer vereinslos, das kann ja jetzt eigentlich nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, das ist halt schwierig und meine Berater haben halt jetzt auch Übersee und alles drum und dran geguckt, dann wären wir so ein bisschen in Frage gewesen, ob ich nach Amerika in die zweite Liga gehen soll, aber es wäre schon ein krasser Schritt gewesen, sagen wir jetzt fußballerisch gesehen nicht so gut, aber ich wollte unbedingt wieder Fußball spielen. Ich war sogar auf Malta, habe mir dort einen Club angeguckt und das kam dann auch nicht zustande. Ach, da war dann Corona und ich konnte nicht bei denen mittrainieren. Und der hat mir dann gesagt, ja, gib mir 2, 3 Tage, ich guck mal, was ich jetzt noch so machen kann. Und das war so, ich glaube, 10 Tage vor der Transferperiode, wo Schluss war. Und als vereinsloser Spieler kannst du ja nur bis zum, korrigiere mich, wenn ich jetzt da falsch liege, so bis zum 31.01. noch wechseln. Dann ist aber Schluss bis zum Sommer.
Ja.
Normalerweise im Herbst kannst du immer wechseln als vereinsloser Spieler. Aber ab 31.01. ist dann Schluss. Und er hat mich halt dann kontaktiert und hat gesagt, VfB Oldenburg sucht noch jemanden. Die sind jetzt gerade in der Regionalliga Nord Erster und wollen auch in die dritte Liga hoch. Dann musste ich erst mal googeln, wo Oldenburg ist. Ist ja jetzt
noch nicht schlimm. Also
da bin ich ganz offen und ehrlich. Natürlich wusste ich jetzt nicht, wo Oldenburg liegt. Und habe dann mal geguckt und dachte mir so, es hört sich interessant an. Also um Aufstieg mitzuspielen, ist, glaube ich, mit eines der coolsten Sachen, wo man Verein und der Mannschaft und der Stadt helfen kann, um erfolgreich zu sein. Ja gut, dann haben wir den Kontakt hier hergestellt. Der Vorstand, also mit Sebastian, mit Michael und Dario, wollten mich natürlich persönlich kennenlernen, was ich sehr, sehr gut fand zu diesem Zeitpunkt. Habe mich früh um 5 Uhr ins Auto gesetzt, bin losgetuckert nach Oldenburg, habe mich mit denen getroffen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Dann bin ich wieder zurückgefahren und dann kamen 2-3 Tage später, haben die gesagt, ja, cooler Typ, nicht nur so von seiner Karriere mäßig gesehen, sondern auch wie er denkt, wie er fühlt, wie er uns den Eindruck vermittelt, ob er richtig Bock darauf hat, und wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen. Und dann kam es dazu und dann durfte ich für den VfB Oldenburg auch unterschreiben.
Und wir hatten es ja schon angesprochen, eben die ersten Spiele, ich glaube, da hast du auch fast, glaube ich, jedes über 90 Minuten ja auch gemacht auf der Rechtsverteidigerposition. Dann kam, wie gesagt, die Verletzung. Wie schwer war das damals für dich persönlich? Hast du dir gedacht, nicht schon wieder? Oder wie sah es da so in dir selber aus?
Das Ding ist, ich war ja ein halbes Jahr vereinslos. Ich habe zwar bei mir in der Heimat bei einem Verein mittrainiert, bei Christian Zieger. Ich glaube, den kennt
jeder. Den sollten die meisten hoffentlich kennen, den Namen, ja.
Genau, richtig. So hat Sebastian damals auch ihn gefragt. Die kannten sich, glaube ich, noch aus Gladbach-Zeiten, was er von mir hält. Und da habe ich halt nur trainiert und da war jetzt keine Spiele. Und Training und Spiele kann man nicht vergleichen. Das sind komplett andere Belastungen. Na gut, ich habe mich jetzt fit gehalten, war auch regelmäßig laufen und habe dann relativ, oder wie du richtig gesagt hast, eigentlich alles gespielt. Und irgendwann sagt halt der Körper dann auch mal von Training auf Spiel. Es ist schon sehr, sehr hart zu verarbeiten. Und da wollte mein Körper einfach nicht. Also das war dann halt ein Zeichen so, boom, jetzt ist Schluss. Wir haben dir das eine oder andere Zeichen gegeben, also mein Körper mir. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss, du brauchst wieder einen Break. Und dann ist halt das leider Gottes damals bei Kiel passiert. Ja, das war eine schwierige Zeit auch wieder, was mich natürlich auch geprägt hat, definitiv. Und ich wurde halt sehr, sehr gut hier in Oldenburg von der Mannschaft, vom Verein, vom Umfeld aufgenommen. Und ich wollte halt unbedingt dem Verein dadurch wieder was zurückgeben, damit ich vorangehe, Gas gebe und wir den Aufstieg für den Verein, für die Stadt und für die Leute einfach schaffen. Und als ich dann die Diagnose gehört habe, ja, es ist leider Gottes wieder ein Sehnenabriss, diesmal auf der linken Seite und du musst operiert werden, das wird alles drum und dran 3-4 Monate wieder dauern, war ich erstmal down, ne? Und dachte mir eigentlich, nicht so auf mich bezogen, scheiße, jetzt bin ich wieder verletzt, sondern, boah, jetzt lass ich meine Jungs eigentlich im Stich. Und das war eigentlich das Schlimmste an der ganzen Verletzung, ja.
Wie würdest du du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, deine vereinslose Zeit beschreiben? Weil, ich meine, das ist ja auch, sag ich mal, gehört ja zum Fußballgeschäft dazu, trifft, ich glaube, mehr Spieler, als man wahrscheinlich denkt. Du hast gesagt, du hast dich fit gehalten, du bist laufen gegangen, aber wie sieht da so der Alltag aus als vereinsloser Spieler? Du hast es gesagt, man verdient ja eigentlich mit dem, was man tut, mit Fußballspielen, sein Geld. Dann ist diese, sag ich mal, Einkommensquelle auch nicht mehr da. Wann fängt man an, sich wirklich einen Kopf zu machen? Will mich noch jemand? Will ich überhaupt noch?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist, glaube ich, mit für einen Fußballer die schlimmste Zeit.
Ja, verständlich.
Ich wünsche es definitiv keinem, weil ich es auch zweimal durchmachen musste, leider Gottes. Die ersten 4, 6, 8 Wochen sind noch so, boah, jetzt hast du endlich mal Pause, also lange Pause, du hast keinen Druck, du kannst entspannen, du kannst mal machen, was du möchtest, aber irgendwann geht's halt dann mal los, so, ja gut, die Berater sagen, warte noch ab, das kommt noch, das Transferfenster ist erst offen, vereinslose Spieler kommen erst dann zum Schluss, leider Gottes, dran, das kommt, und dann schreibst du halt deinem Berater jeden Tag und fragst halt, wie sieht's denn aus? Und die reden halt immer nur davon, ja, wir sind in Kontakt mit dem, du bist sehr, sehr interessant für den Verein, aber die müssen noch ein bisschen schauen und. Und dann wird's immer später und später und später und du stehst halt noch immer da und jeder unterschreibt und der wechselt dahin und du machst dir halt Gedanken, boah, war ich wirklich so schlecht, bin ich wirklich so scheiße, dass dich keiner nimmt, und dann geht der Kopf los, also. Du spielst dein ganzes Leben lang Fußball, investierst eigentlich alles, stellst zurück, Freundschaften wurden zerstört natürlich, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte. Familie sieht man natürlich dann auch nicht so oft, dadurch, dass ich halt dann auch in Dresden war. Du spielst dann, kurz nochmal zusammengefasst, in Österreich in der ersten Liga in Dresden vor 30.000. Wir hatten auch ein Spiel in Berlin gegen Hertha BSC in der zweiten Pokalrunde vom DFB und vor 72.000, wo 33.000 Dynamo-Fans dabei waren. Also das war unfassbar. Und dann von heute auf morgen, putsch, bist du vereinslos, denkst dir am Anfang nichts und es vergehen 3-4 Monate und du denkst dir so, boah, also jetzt wird's langsam ernst, aber dann schaust du noch so, im Winter geht's dann wieder weiter und du wirst schon einen Verein bekommen und dann vergehen 2 Wochen, vergehen 3 Wochen, das Transferfenster schließt langsam und dann wirst du richtig nervös. Und das war schon eine sehr, sehr schwere Zeit, auch von der Psyche her. Ja, da haben mir sehr, sehr viele Leute geholfen, also im engeren Umkreis, damit ich diese Zeit auch überstehe. Ich kann nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel, ich lag im Bett um 12 bis 12, 13 Uhr, hatte die Vorhänge noch geschlossen und wollte einfach nicht aufstehen, weil ich mir einfach nur dachte, boah, was passiert? Also will mich keiner? Bin ich wirklich so schlecht? Und da geht's halt dann los, was ich gesagt habe, die Psyche. Du musst dich dann dazu aufraffen. Es kontrolliert dich ja keiner, ob du jetzt laufen gehst, ob du den Lauf richtig gemacht hast, wie oft du das die Woche machst. Das interessiert ja keinen. Es überprüft dich ja keiner. Und da musst du wirklich an dir selber arbeiten. Und hat auch das, was ich gemacht habe, wirklich ich bin dran geblieben. Ich habe immer geguckt, dass ich mich irgendwo fit halte bei Verein. Ich war regelmäßig laufen. Ich habe Gas gegeben, den eigenen Schweinehund überwinden können. Und das ist auch das wieder, wo ich ganz zurück am Anfang komme. Ich bin ein Arbeiter und das konnte ich Gott sei Dank alles so mit in den Alltag für mich in der vereinslosen Zeit schon mitnehmen und bin aus dieser Zeit auch, wenn es schwer, sehr, sehr schwer war und an manchen Tagen konnte ich es nicht machen, aber sehr, sehr gestärkt rausgekommen und hat auch dann noch gesehen, wie schön es ist, wenn man eigentlich Fußball spielen darf und dafür Geld bekommt.
Ja, danke für den Einblick und für deine Ehrlichkeit. Am Ende muss man natürlich auch sagen, was für den VfB ein Glücksgriff, dass du vereinslos warst, auch wenn es natürlich für dich eine, wie du ja eben gesagt hast, sehr schwierige Zeit war. Mittlerweile, jetzt gehst du in dein drittes Jahr beim VfB. Wie hast du deine Zeit bisher hier erlebt? Und ja, was hält dich hier? Hättest du gedacht, dass du so lange beim VfB bleibst?
Fußball kann man sowieso nie sagen, das ist jetzt eine klassische Phrase, was jeder Fußballer raushaut, aber es ist einfach, wie ich aufgenommen wurde damals. Ich war wirklich psychisch am Ende, kann man so sagen, und ich bin hierher gekommen und dachte mir so, boah, vierte Liga, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Anspruch, denn was ich habe, aber ich guck's mir mal an. Und von Tag 1, das war unfassbar, wie mich die Jungs aufgenommen haben, wie mich der Verein aufgenommen hat, ich hatte so Lust, wieder Fußball zu spielen. Ich hatte Glücksgefühle und da war mir die Liga-Zugehörigkeit völlig egal. Ich war wieder glücklich. Natürlich bekommst du nebenbei ein bisschen Geld. Ist ja klar, ist jetzt nicht das, was man früher bekommen hat. Aber das ist nicht so wichtig. Früher dachte ich mir immer, boah, Geld verdienen, Fußball, Geld verdienen, bla bla bla. Aber ich habe dann auch gesehen, dass Geld verdienen nicht die Priorität Nummer 1 sein soll, sein darf, egal ob in der Privatwirtschaft oder im Fußball, sondern dass du glücklich bist. In Dresden habe ich zum Beispiel wenig gespielt, habe wahrscheinlich ein besseres Gehalt als hier bekommen, war aber unglücklich. Und das hat mir dann wieder gezeigt, wie schön es ist, wenn man hier ist, wie mich der Verein aufgenommen hat, die Jungs aufgenommen haben. Die Stadt ist jetzt blöd gesagt, aber alles drum und dran war einfach wunderschön und ich habe mich pudelwohl gefühlt und bin nach wie vor sehr, sehr froh, glücklich, dass ich damals hierher gekommen bin und weiterhin für den VfB Oldenburg spielen darf.
Und genau das sind dann auch die Sachen, die dich hier halten?
Definitiv, ja. Natürlich möchte man als Fußballer so hoch wie möglich spielen. Ist ja auch logisch, wenn du jetzt in der Privatwirtschaft bist, willst du auch immer nach oben, nach oben, nach oben. Ist ja auch logisch. Man will ja auch wieder da zurückkommen, wo man war, wenn du vor 30, 40, 50, 60.000 Zuschauern spielst. Das ist so auch so der Anreiz und einfach das Innere, was ich halt gerne haben möchte, weil ich halt das einfach echt geil finde. Aber es will halt ab und an auch nicht sein. Natürlich bin ich jetzt auch schon 31. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Und wie gesagt, ich bin wirklich froh und glücklich, dass ich hier sein darf, weil ich mich hier pudelwohl fühle.
Ich glaube, das hört jeder VfB-Fan sehr gerne. Ich glaube, das geht runter wie Öl. Wenn man mal schaut, du bist jetzt seit Anfang 2022 da und durftest jetzt sogar die Rückrunde der vergangenen Saison die Binde tragen, die Kapitänsbinde. Warst natürlich vorher auch schon, sag ich mal, Führungsspieler, ohne die Binde zu tragen, kann man ja. Und das ist ja völlig normal auch, dass es solche Spieler gibt. Hat das nochmal was mit dir gemacht, dass du wirklich zum Kapitän ernannt wurdest, also der jetzt wirklich, wenn er auf dem Feld steht, die Binde trägt? Und hat sich deine Rolle in der Mannschaft dadurch irgendwie ein bisschen verändert? Was würdest du sagen?
Also wir müssen ja sagen, Appi war letztes Jahr Kapitän.
Ja, natürlich.
Er wurde definitiv
klar
als Kapitän Nummer 1 gewählt. Ich war Kapitän Nummer 2 und dadurch, dass Appi dann nicht gespielt hat, durfte ich die Binde natürlich am Spielfeld tragen. Und das ist schon eine Ehre, wenn man für einen Verein als Spielführer auf den Platz gehen darf. Natürlich ist es dann auch so, dass man auf sehr, sehr viele andere Sachen nebenbei auch noch denken muss oder sollte als Kapitän und vorangeht, aber dafür brauche ich zwangsläufig jetzt nicht die Binde. Also ich muss nicht Kapitän sein, beziehungsweise ist es für mich, für mein Spiel persönlich gesehen, wahrscheinlich auch besser, wenn jemand anders die Kapitänsbinde trägt, weil ich mich ja dann viel, viel mehr auf mich und mein Spiel konzentrieren kann. Aber es ist eine riesengroße Ehre. Es hat sich auch nicht, ob ich jetzt Kapitän war oder nicht irgendwie was in der Mannschaft oder mich verändert, überhaupt gar nicht. Ich finde es, wie gesagt, nochmal, es ist schon, man kann stolz darauf sein, wenn man Verein, wenn man VfB Oldenburg als Kapitän aufs Spielfeld führen darf. Aber das ist für mich nicht wichtig. Wichtig ist für mich, dass wir Gas geben, dass wir zusammenhalten auf dem Platz und dass ich trotzdem meine Meinung den anderen, den jüngeren Spielern sagen kann, die das annehmen, aber dafür brauche ich keine Kapitänsbinde.
Dann hast du mir quasi meine nächste Frage, die sich mir jetzt gerade so im Kopf gestellt hat, schon fast beantwortet. Fuhrt hat sich jetzt für die kommende Saison ja noch nicht festgelegt, was die Kapitänsfrage angeht. Ich hätte dich jetzt gern gefragt, ob dir das wichtig ist oder ob du es lieber abgeben würdest, aber die Antwort hast du ja eigentlich eben schon gegeben, besser geht's ja gar nicht. Jetzt habt ihr oder seid ihr ja in die vergangene Saison durchaus mit den Ambitionen gestartet, dass ihr wieder aufsteigen wollt oder zumindest um die Meisterschaft mitspielen wollt. Wie wir natürlich alle wissen, hat das leider nicht so geklappt, wie ihr und der Verein sich das wahrscheinlich vorgestellt habt oder hat. Wie schätzt du jetzt den Kader für die neue Saison ein? Was ist mit den Jungs möglich?
Also wir haben sehr, sehr gute Jungs dazu bekommen. Das Wichtigste ist, dass sie persönlich ins Team passen, damit sie, dass sie halt einfach auf uns eingehen, offen sind und einfach alles geben. Und ich finde, die Neuzugänge, was wir bis jetzt, man muss ja sagen, bis jetzt bekommen haben, sind für mich super. Nicht nur fußballerisch gesehen, sondern menschlich gesehen wirklich, wirklich überragend. Und da muss man auch mal auch den Verantwortlichen vom VfB sagen, dass die einen sehr, sehr guten Griff gemacht haben damit. Natürlich ist es schwierig zu sagen, was dieses Jahr möglich ist. Es geht nicht immer um die Qualität von der ganzen Mannschaft, sondern wie die Mannschaft zusammen auf dem Platz fungiert und auch Gas gibt und für den anderen kämpft. Das ist sowieso in der Regionalliga Nord das Um und Auf. Und deswegen kann ich bis jetzt sagen, haben wir eine gute Mannschaft. Natürlich klappt noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Und wir haben noch sehr, sehr großes Potenzial nach oben, vielleicht auch fußballerisch gesehen. Aber ich denke mal, wenn wir das noch verbessern, wenn diese fußballerische Komponenten, dieser Kampfgeist wirklich, wirklich zustande kommt, was man ja sowieso erst in der Saison dann sagen kann, weil Vorbereitungsspiele sind schon wichtig, aber diese Punktspiele, wo du dann siehst, wer wirklich für den anderen ja in die Schlacht zieht, sage ich jetzt mal so, das siehst du erst wirklich in der Saison. Und bis jetzt bin ich sehr, sehr positiv gestimmt und ich hoffe, dass wir es direkt am ersten Spieltag dann auch zeigen können.
Ja, ich glaube, das wünscht sich jeder VfB-Fan. Was würdest du sagen, das ist ja jetzt die erste, sag ich mal, volle Vorbereitung unter Fuhrt. Glaubst du, das kann nochmal auch einen Unterschied ausmachen, wenn ihr wirklich jetzt mal einen ganzen Sommer zusammen habt? Bisher war es ja, wenn er gekommen ist, immer mitten in der Saison. Oder jetzt natürlich im Winter hatte man die kurze Wintervorbereitung zusammen. Aber glaubst du, das macht einen großen Unterschied jetzt auch nochmal, einen ganzen Sommer mit ihm auch, dass er auch mit dem ganzen Sommer mit der Mannschaft mit euch arbeiten kann?
Zu 100%. Also das ist sehr wichtig, nicht nur für den Trainer, für das Trainerteam, sondern auch für die Mannschaft zusammen, damit man auch einen Trainer hat, der was auch direkt von Tag 1, so wie in der Sommervorbereitung, da ist, seine Spielphilosophie erklärt, an Fitnesszustand arbeitet, was ja sehr, sehr gut, es ist zwar sehr, sehr hart, aber sehr, sehr gut macht und wir werden dafür auch belohnt. Man merkt es auch jetzt schon, dass wir sehr fit als Mannschaft sind, was natürlich noch viel, viel mehr kommt und das ist nicht nur für ihn gut, sondern für uns auch gut. Und das wird man auch in den Spielen merken, dass wir halt einfach körperlich, ausdauermäßig richtig fit sein werden. Auch wenn es vielleicht fußballerisch mal hin und wieder nicht klappt, können wir aber trotzdem 90 plus x Minuten marschieren. Und das war schon sehr, sehr gut, damit also das Fuhrrad jetzt endlich mal auch in der Sommervorbereitung ab Tag 1 für die neue Saison dauert.
Ja, das macht auf jeden Fall auch, wenn man dich so hört, kriegt man auf jeden Fall Lust auf das erste Spiel gegen Norderstedt. Du hast eben schon über die neuen Jungs gesprochen, wie gut die sich alle eingefügt haben. Muss ich ja fast schon die Parallele ziehen. Nick Otto, der ist ja noch nicht lange da, hat sich ja direkt im ersten Spiel für den VfB schwer verletzt, Knöchelbruch. Wie sehr auch natürlich auch jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner eigenen Vergangenheit, fühlt man da auch mit und denkt sich, gut, jetzt so wie die anderen Jungs früher für mich da waren, jetzt bin ich für ihn da.
Ja, also das ist natürlich sehr, sehr dramatisch und für ihn sowieso. Ich habe den Jungen jetzt 3-4 Tage kennengelernt, so persönlich ein bisschen mit ihm gesprochen und das ist ein super Junge, also der ist sympathisch, der ist offen, der kam in die Kabine rein, weltoffen, sagen wir jetzt mal so. Und dann verletzt er sich leider Gottes bei diesem Cup, was wir hatten, so schwer. Ich kann es nachvollziehen, weil ich die Verletzung, also nicht die Verletzung, sondern die andere Verletzung ja hatte. Und es tut mir für diesen Jungen einfach unfassbar leid. Und da stehen jetzt auch wir als Mannschaft in der Verantwortung, damit wir ihn aufbauen, damit wir ihm helfen, in der schwierigen Zeit auch wieder positiv rauszugehen. Und ich freue mich, was ich spielerisch von ihm bis jetzt gesehen habe, schon auf den Tag, wo er wieder fit mit uns auf dem Platz stehen kann.
Ich glaube, wir alle. Man kann ihm, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange er ausfällt, natürlich wahrscheinlich auch mehrere Monate. Und so wie du das auch sagst und was man bisher von ihm auch gesehen hat, auch eine absolute Bereicherung. Wir hoffen alle, dass es ihm schnell besser geht. Jetzt das erste Spiel gegen Eintracht Norderstedt. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch großartig Erinnerungen an letzte Saison hast. Das Hinspiel ging ja gehörig in die Hose mit 0-5. Danach musste ja auch der ehemalige VfB-Coach Benjamin Duda leider seine Koffer packen. In der Rückrunde sah das Ganze anders aus. Da habt ihr 5-0 gewonnen. Hat man noch solche Ergebnisse im Hinterkopf oder sagt man vergessen, was letzte Saison war. Jetzt ist eine neue Saison und die Karten werden neu gemischt quasi.
Ja, die Voraussetzungen sind ja komplett unterschiedlich. Also wir hatten mit Benny schon einen Trainer, der was an sich echt korrekt war, aber wir als Mannschaft hat das dann nicht umgesetzt haben, was er wollte, beziehungsweise war da jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, fußballerischer Konflikt, nicht Konflikt, ist jetzt blöd gesagt, aber wir hatten keinen richtigen Plan. Und jetzt haben wir ja auch einen Plan. Und deswegen, man denkt gar nicht, also auch wo ich davor gespielt habe, ich habe nie daran gedacht, boah, wie haben wir letzte Saison gegen die gespielt? Das ist mir eigentlich egal, wie wir gegen die gespielt haben. Die haben neue Spieler, wir haben neue Spieler, wir haben eine neue Philosophie, wir sind fitter und. Und deswegen gehe ich auch immer positiv rein und will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich habe sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir dieses Spiel positiv für uns entscheiden können. Ob es jetzt ein Punkt ist oder ob wir jetzt gewinnen, das werden wir sehen. Und wir werden ja über die Saison als Mannschaft reifen. Das heißt nicht, dass wir ab Tag 1, bumm, die Liga zerschießen oder zerbomben. Das darf keiner denken oder glauben, dass wir dieses Jahr durchmarschieren, weil es sind sehr, sehr gute Vereine. Wir wollen auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Saison spielen. Was im Endeffekt rauskommt, werden wir nach der Saison sehen. Aber ich bin guter Dinge auf alle Fälle.
Sehr diplomatisch geantwortet. Ich freue mich mit dir, dass du hier warst und dass du mit mir gesprochen hast, die gut, ja, fast 45 Minuten, die es jetzt waren. Ich habe sehr viel, oder ihr draußen, ihr habt sehr viel Interessantes erfahren. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Danke, dass du hier warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung, es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ihr da draußen bekommt dann Lars und mich im Doppelpack wieder auf die Ohren nach dem ersten Saisonspiel von dir, Patrick, und dem VfB gegen Eintracht Norderstedt. Das ist dann der 30. Juli, wo ihr uns zusammen wieder hört. Und ja, Patrick, viel Erfolg für die neue Saison.
Dankeschön.
Bleibt sportlich. Ciao.